Apfel Vogel Stories.
Geschichten aus dem Untersuchungsamt.
Mit Anne
und Flo.
Wir berichten euch vom gammligen Fleisch,
krankmachenden Bakterien,
Tierseuchen,
verfälschten Olivenöl,
saurem Wein
und einfach allen Stoffen, die nicht in unsere Lebensmittel gehören.
Und jetzt viel Spaß beim Podcast.
Hey Anne, stell dir vor, du hast eine Pflanze in deinem Garten, eine exotische Pflanze. Die hast du 10 Jahre gehegt, gepflegt und darauf gewartet, dass die endlich Früchte kriegt. Dann sind die Früchte da, die sehen super schön aus und du bist voller Stolz und präsentierst die deiner Freundin, Familie, wem auch immer, weil die super lecker schmeckt. Mhm. Du gibst die denen zu essen und die einzige Reaktion, die du kriegst, ist Bauchschmerzen, fürchterliche Bauchschmerzen und andere Sachen, die gar nicht mal so gut sind.
Hört sich übel an.
Ja, schon, gell? Mhm. Aber so tatsächlich zugetragen. Mhm. Und es ist eine exotische Pflanze. Und immer wenn es um Exotisches und eventuell auch Toxisches geht, kommt unser Kollege Thomas Kapp ins Spiel. Der macht nämlich unser Toxinlabor hier auf dem CVA Stuttgart. Hallo Thomas, schön, dass du da bist.
Hallo.
Also nicht, dass ihr denkt, das ist tatsächlich eine Geschichte so, zugetragen. Und die Pflanze, von der wir jetzt sprechen, um die es geht, nennt sich, wie nennt die sich eigentlich richtig? Thomas, da wirst du uns gleich weiterhelfen, aber umgangssprachlich nennt sich das Ding Indianerbanane. Ihr habt wahrscheinlich noch nichts davon gehört?
Ja, aber vielleicht doch, weil es war ein ziemlicher Hype bei Gärtnern oder Hobbygärtnern.
Ist es immer noch.
Ist es immer noch.
Ja, ja. Also landläufig als Indianerbanane bekannt, botanisch, sagt den wenigsten Leuten jetzt vielleicht was, aber der lateinische Name ist Asimina triloba.
Hört sich immer gut an, ja, wenn man den lateinischen Namen gibt. Ja.
Klingt
auch. Die offizielle deutsche Bezeichnung ist die dreilappige Papau. Mhm. Also man kann auch von einer Papaufrucht reden.
Die ist wahrscheinlich nicht besser bekannt als die Indianerbanane unter dem Begriff.
Ich nicht.
Aber es ist eine exotische Frucht. Mhm. Die wächst mittlerweile bei uns.
Genau. Also ursprünglich kommt die aus dem Osten der Vereinigten Staaten, also Nordamerika. Und auch da hat man ja gemäßigte Breiten und die wächst auch bei uns prima. Aber sie ist hier nicht heimisch, also kommt ursprünglich nicht vor, wird aber zunehmend eben in Gärten angebaut.
So, und was ist jetzt das Thema bei dieser Frucht Indianerbanane?
Naja, also das ist erstmal eine Frucht, die sieht aus wie eine kleinere Mango. Also sie heißt Indianerbanane, aber sie sieht nicht wirklich aus wie eine Banane. Also die ist jetzt auch nicht gelb oder sowas und sie ist nicht so länglich und gebogen, wie man sich jetzt eine Banane vorstellt.
Sieht eher aus wie eine Mango, würde ich sagen,
es
oder?
Es sieht ein bisschen aus wie eine Mango, genau, das kann man so sagen. Ja, es ist halt eine Südfrucht und sie schmeckt wie eine Südfrucht. Und vielleicht hat sie deshalb den Beinamen Indianerbanane gekriegt.
Also tatsächlich, wir hatten so eine Indianerbanane da und der Kollege hat gesagt, die schmeckt wie Fruchtsalat im Mund.
Mhm, eine Mischung aus Banane, Mango und...
Ich weiß es gar nicht. Also ich konnte es nicht besonders gut zuordnen. Schmeckt fruchtig, schmeckt gut, schmeckt süß. Aber das mit den Bauchschmerzen kommt nicht von ungefähr, oder?
Das mit den Bauchschmerzen kommt nicht ganz von ungefähr. Nee, also wir hatten da, die Geschichte bei uns im Haus fing an vor 2 Jahren. Das war im Herbst 2023. Da hatten wir erstmal eine informative Anfrage, ob uns die Frucht geläufig ist. Da ist es wohl zu Bauchschmerzen gekommen, nachdem ein Verbraucher die Frucht an Bekannte und Nachbarn verteilt hat. Und
also genau so, wie ich es eingeleitet habe, ja, genau.
Und der hat sich dann halt gefragt, so, ist es denn wirklich normal oder gibt's da irgendwas, was dazu bekannt ist? Und hat dann eben bei uns angefragt. Und wir wussten dazu erstmal auch nicht arg viel zu sagen, weil uns die Frucht selber jetzt auch noch nie über den Weg gelaufen war. Mhm. Und ich habe dann angefangen, so ein bisschen rumzurecherchieren und habe dann eben auch die botanischen Zusammenhänge als nächstes mal überprüft und gesehen, so, aha, das ist eine Frucht, die kommt aus der Familie der Anonengewächse. Da gibt's auch noch andere Nutzpflanzen, wie zum Beispiel die Chirimoya, die kennt man dann eher, die liegt in gut sortierten Supermärkten rum, auch schön als Südfrucht. Es gibt noch eine weitere Nutzpflanze, die hierzulande aber auch eher ungebräuchlich ist und recht exotisch, das ist die sogenannte Stachelanone. Die wird aber auch in Südamerika zum Teil häufig verzehrt. Und in dem Kontext bin ich dann drüber gestolpert. Wir hatten vor Jahren schon mal eine Probe mit Stachelanonen, Nektar, tatsächlich als Beschwerdeprobe bei uns eingegangen, wo vermutet wurde, da könnten Neurotoxine drin sein. Und das war damals quasi das erste Mal, als wir über die Substanzklasse der Acetogenine gestolpert sind, die in diesen Anonengewächsen vorkommen. Und
also auch in dieser Indianerbanane. Um das mal ganz konkret.
Das war dann eben die Frage. Also da gingen bei uns dann die Alarmglocken an. Da haben wir gesagt, da könnte ja vielleicht doch was Interessantes drin sein. Sollte man sich mal näher anschauen. Das Ganze hat eine Kollegin mitgekriegt, die meinte, das ist ja jetzt aber ein Zufall. Ich habe erst gestern von meiner Nachbarin auch eine Indianerbanane serviert bekommen und mir ging es danach auch nicht gut.
Okay.
Und das war dann unsere Gelegenheit, einzuschreiten und zu sagen, kannst du da vielleicht noch ein bisschen Material organisieren? Und das war problemlos möglich. Tag später hat sie uns noch eine Frucht da mitgebracht von dieser Indianerbanane. Und wir haben da dann schon erkannt, die war wohl noch nicht reif.
Okay.
Und das liest man tatsächlich häufiger. Also gerade diese Bauchschmerzengeschichte, die kommt wahrscheinlich daher, dass in solchen Fällen dann eher unreife Früchte verzehrt werden. Die reifen aber auch noch nach. Mhm. Also man kann die dann noch ein bisschen liegen lassen. Das haben wir dann getan. Und eine reife Indianerbanane erkennt man quasi daran, dass die dann richtig weich wird und sich auch schon langsam verfärbt. Also wenn die noch komplett grün aussieht, dann ist die nicht reif.
Ja, das ist dann tatsächlich ähnlich zu einer Banane, gell? Wenn die richtig reif wird, dann fängt die auch an, vielleicht ein, zwei braune Stellen zu entwickeln
genau,
und so weiter.
Genau. Und die wird dann so ein bisschen bunter, sage ich mal. Also kann dann so ein bisschen ins Rötliche gehen, kriegt dann auch die ersten braunen Stellen und das Fruchtfleisch wird weich. Und dann ist sie definitiv reif. Und wir hatten die dann in reifem Zustand und in unreifem Zustand verkostet auch mal. Und da hat man auch gesehen, das Aroma, das kommt dann tatsächlich erst so richtig zur Geltung, wenn die wirklich reif ist, weil, also auch die Kollegin meinte so, sie versteht es jetzt nicht, so richtig lecker fand sie es nicht. Und danach ging es ja auch nicht gut mit Bauchkrummeln und allem. Aber wie gesagt, die war wohl noch nicht ganz reif. Und die Reife, die hat dann wirklich ein richtig schönes, vollmundiges, fruchtiges Aroma, ein bisschen wie Mango, ein bisschen wie Ananas, ein bisschen Banane, ein bisschen Vanille, also Fruchtsalat trifft's. Und dann hatten wir aber eben Probenmaterial und haben gesagt, und jetzt gucken wir uns die mal wirklich an. Wir untersuchen die einfach mal und gucken, was sehen wir denn da an Inhaltsstoffen? Sehen wir eventuell sogar was von diesen gefürchteten Neurotoxinen?
Diese Acetogenine.
Diese Acetogenine. Also wie gesagt, in dem Kontext hatten wir da Jahre davor schon mal einen Fruchtnektar von dieser Stachelanone untersucht und da haben wir aber keine wirklichen Gehalte gesehen. Da war nur so ein bisschen was, aber das waren geringe Gehalte, haben wir gesagt, das ist vernachlässigbar. Und dann hat uns aber bei der Indianerbanane schierer Schlag getroffen, weil da war alles voll mit den Dingern. Und zwar nicht im Spurenbereich, sondern schon stattliche Peaks.
Das Problem ist, wir haben da kein Vergleichsmaterial. Wir können gar nicht so ganz genau sagen, wie viel das letztendlich exakt ist. Aber so, dass man das schon als nennenswert bezeichnen kann.
Auf jeden Fall, ja, ja.
Und es war im unreifen und im reifen Zustand?
Untersucht haben wir die im reifen Zustand, weil wir gesagt haben, so soll es ja eigentlich auch gegessen werden. Das war erst später dann, also jetzt in der Zwischenzeit, haben wir noch deutlich mehr Indianerbananen dann auch untersucht, auch unreife Indianerbananen, auch von verschiedenen Sorten, dass man da mal so ein bisschen Überblick bekommt. Und das ist auch ganz interessant, dass es gibt eine recht gebräuchliche Sorte, die ist deshalb gebräuchlich, weil da gibt es Unterschiede in der Befruchtung. Manche sind quasi selbst befruchten und andere muss man dann irgendwie befruchten. Und diese autofertilen Sorten, da gibt es zwei. Einmal die Sorte Prima und einmal die Sorte Sunflower. Die sind auch recht verbreitet, weil die einfach wenig Arbeit machen quasi. Und das war immerhin eine gute Nachricht für alle, die die Frucht wirklich essen wollen. Diese Sunflower, die hat da vergleichsweise noch die geringsten Gehalte.
Aber trotzdem vorhanden.
Trotzdem dick vorhanden, ja, ja.
Da stellt sich natürlich echt schon die Frage, die Frucht schmeckt super lecker und ich habe da hier diese Stoffe drin. Mhm. Sollte ich die nicht dann einfach am Baum hängen lassen? Besser?
Ja, Thomas, was ist denn?
Ja, ich meine, es ist jetzt schwierig für dich zu sagen, schätzungsweise, weil so weit sind wir ja auch noch nicht fortgeschritten in unseren Wissensgenerierung zu dieser doch exotischen Frucht.
Ja, also die Datenlage ist einigermaßen dünn, aber es gibt doch durchaus Literatur und manche von diesen Literaturstellen, die deuten in eine ungute Richtung. Also diese Acetogenine, die gelten als neurotoxisch. Und es gibt wohl einen Zusammenhang zwischen einem gehäuften Auftreten von atypischem Parkinsonismus. Das ist eine neurodegenerative Erkrankung, die insbesondere in manchen Karibikländern auftritt. Also in Guadeloupe hat man da Häufungen und in Französisch-Guyana. Und dort wird diese Häufung an atypischem Parkinsonismus in Verbindung gebracht mit dem Verzehr dieser Stachelanonen und
dieser
von Stachelanonen-Tee.
Ja. Tee davon.
Und es gibt stoffspezifische Untersuchungen von einzelnen Acetogeninen, wo ganz klar ist, ja, die Dinger sind neurotoxisch. Und von daher würde ich sagen, ist das eine Stoffgruppe, die man eher mal minimieren sollte und nicht sich freiwillig noch zuführen.
Mhm. Ja, aber wenn ich jetzt mal probiere, dann habe ich vermutlich, ich weiß nicht, manchmal habe ich ja direkt Symptome offensichtlich. So ausschließen kann man das nicht, auch
ja,
das will ich jetzt
also
nur
diese Bauchschmerzengeschichte würde ich jetzt nicht in Verbindung bringen mit den Neurotoxinen. Das ist dann eher wirklich eine chronische Geschichte. Da muss man über längere Zeiträume regelmäßig die Früchte verzehren.
Ja, aber muss ja nicht. Es gibt so viele leckere, auch Südfrüchte, zum Beispiel eine Mango. Im Zweifel esse ich die. Und mach mir noch eine Banane dazu, habe ich aufgerufen.
Ja, aber jetzt bist du halt der ambitionierte Gärtner und hast das Ding in deinem Garten stehen und dann möchtest du doch die Früchte auch essen. Viele machen ja dann auch Marmelade aus ihren vielen Früchten oder Konfitüre.
Oder genau, liegt
ja,
es daran,
bietet
dass wir
sich an, weil die Frucht selber, die ist auch nicht sonderlich gut lagerfähig. Das ist vielleicht auch der Grund, warum die bisher noch nicht jetzt in Supermärkten oder so zu finden ist, weil die eben recht druckempfindlich ist dann. Und da man sie schlecht lagern kann, liegt es natürlich nahe, dann koche ich die ein.
Ja, genau. Und da zum Thema Kochen, es gibt ja gewisse Pflanzen, zum Beispiel die Bohne, die wird ja erst bekömmlich, weil wir sie kochen. Wiederum andere Toxine, weiß man, die sind hitzestabil, da macht Kochen, Braten, ändert da quasi nichts. Gibt es da irgendwelche Hinweise, wie es sich bei diesen Acetogeninen in dieser Indianerbanane verhält? Bauen die sich ab, wenn ich es koche? Kann ich sie dadurch vielleicht, ich sag jetzt mal, entgiften? Oder ist der Stoff da unbeeindruckt von Hitze?
Ja, das ist ein hochinteressantes Thema. Ich habe das auch mal versucht zu recherchieren, weil wir die Frage auch gestellt bekommen haben von Verbrauchern. Und in der Literatur ist dazu absolut nichts zu finden. Also thermische Stabilität von Acetogeninen hat noch niemand sich näher angeschaut. Und wir hatten aber dann die Gelegenheit, ausgehend von so einer Verbraucheranfrage, das war ganz praktisch, das war im letzten Jahr, hatten Verbraucher auch aus solchen Sunflower-Früchten sich Marmelade oder Konfitüre gekocht und hatte aber auch noch die Rohware dazu. Und das war natürlich perfekt. Das heißt, wir konnten ein bisschen was bekommen von der Marmelade und von den Früchten, die er verwendet hat, um die Marmelade zu kochen und konnten dann mal gucken, was passiert denn, gehen die Gehalte runter? Und die große Überraschung ist, sie tun es nicht.
Also, Marmelade kochen, braten, erhitzen.
Bringt nichts.
Bringt nichts. Ist auch eine Erkenntnis.
Leider ja.
Ja, also, das heißt leider so. Ich meine, so ist es halt, gell? So.
Ich nehme mal an, wir haben jetzt über die letzten 2 Jahre viele Daten gesammelt. Du hast ja auch vergleicht die anderen Früchte dazu, passend aus der gleichen Pflanzenfamilie versucht zu untersuchen, oder?
Ja, ja.
Wo haben wir die Proben her? Also, du hast gesagt, du findest nicht auf dem Supermarkt. Für mich stellt sich die Frage, ist es überhaupt ein Lebensmittel? Weil so eine Frucht, die solche Stoffe drin hat, ist ja offensichtlich nicht so, dass ich die jetzt regelmäßig essen sollte.
Ja, also interessanterweise, es gibt ja von der EU so einen Novel Food Katalog, wo man schauen kann, wird jetzt eine bestimmte Frucht oder irgendein Pflanzenteil als Lebensmittel eingestuft oder nicht? Und für Acemina triloba Früchte gibt es tatsächlich einen Eintrag in dem Novel Food Katalog und da ist ganz klar die Einstufung, das ist in Lebensmitteln nicht novel.
Das bedeutet, es ist tatsächlich ein Lebensmittel.
Es wird als Lebensmittel gesehen, ja. Aber die Probleme, die mit den Inhaltsstoffen einhergehen, die sind, glaube ich, noch nicht so richtig bekannt. Also wir haben da auch noch keine wirkliche Risikobewertung vom BfR, vom Bundesinstitut für Risikobewertung dazu. Auch die Europäische Behörde für Lebensmittelsicherheit, die EFSA, schweigt sich dazu aus.
Ja, ich vermute halt, es liegt einfach auch daran, dass diese Frucht ja
nicht im Laden verkauft wird.
A, nicht aktuell zumindest nicht im Laden verkauft wird und B, so allgemein verbreitet ist das, die Kenntnis ja über die Frucht ja offensichtlich auch nicht.
Ja, dass sie nicht im Laden verkauft wird, ist die Situation in Deutschland. Also mir kam letztes Jahr zu Ohren, dass in Österreich tatsächlich schon Fertigpackungen in Supermärkten verkauft wurden.
Mhm. Okay, also das ist nicht komplett aus der Welt, dass man die dann auch irgendwann...
Und das sind auch nicht unbedingt nur jetzt irgendwelche exotischen Baumschulen, in denen man da Setzlinge kaufen kann. In anderen Ländern waren das auch in großen Baumarktketten
Pflanzen
schon verfügbar,
Pflanzen
zu kaufen. Ja, apropos Österreich, also da hatten wir auch eine Anfrage, das war auch ganz interessant. Da hat die Stadt Graz hat wohl irgendwie zur Stadtbegrünung auch auf verschiedenen Flächen, auf Spielplätzen und ähnliches auch Papaupflanzen gepflanzt. Und die sind dann auch über einen Internetbeitrag, den wir vor 2 Jahren online gestellt haben, zu der Indianerbanane gestolpert und sind dann auch nachdenklich geworden. Huch, was sollen wir denn jetzt machen? Die haben die Pflanze da stehen, um quasi von Familien auch genutzt zu werden. Also die konnten sich da einfach dann Früchte pflücken. Und die waren dann auch verunsichert, so, was sollen wir denn jetzt machen?
Mhm. Man hätte ja einfach auch Apfelbäume pflanzen können. Meine Meinung.
Ja, vielleicht gab es die halt im Sonderangebot.
Ja, oder man wollte halt mal was Spezielles machen. Ja, oder naja, also die Anfrage gibt's und jetzt habe ich die da flächendeckend in Graz stehen, oder? Ist das richtig?
Ich weiß nicht, um wie viele Bäume sich es da wirklich handelt. Das ist natürlich jetzt auch schwierig, deswegen komplette Bäume rauszurupfen. Aber man sollte halt ein bisschen informieren zumindest, dass die Leute wissen, oh hoppla, das ist vielleicht nicht ganz so harmlos.
Also ich sollte jetzt nicht unbedingt größere Mengen davon nehmen vielleicht. Und wahrscheinlich, wenn es zum selber pflücken ist, insbesondere auch Kinder, schätze ich, sollten vielleicht jetzt, also das ist ja wieder mal eine spezielle Verbrauchergruppe, vielleicht nicht unbedingt die Frucht verzehren.
Ja, also von jeglichen Schadstoffen brauchen Kinder halt einfach geringere Dosen, um da wirklich eine negative Wirkung dann zu bekommen. Da ist es selten ratsam. Und jetzt mit ausgesprochenen Neurotoxinen bei Kindergehirnen, die noch in Entwicklung sind.
Ja, also ich glaube, das ist für jeden einleuchtend. Oft ist es ja auch so, dass solche Pflanzeninhaltsstoffe, die ja natürlich ein Ursprung sind, weil es die Pflanze eben macht, ja nicht überall gleich verteilt sind. Also es gibt ja gewisse Teile, da ist es wahrscheinlich mehr und weniger. Und ich kann mir vorstellen, bei der Indianerbanane bis zu dem Moment, als wir das hier machen, ich kannte A, die Pflanze nicht, B, wenn, wüsste ich nicht mal, was ich davon esse. Welchen Teil der Frucht?
Ja, das ist auch ein wichtiges Thema. Die Stoffe sind tatsächlich nicht gleich verteilt. Also wir haben uns da auch verschiedene Pflanzenteile angeguckt. Also bei der Indianerbanane ist es so, die ist ja so mangoähnlich. Wenn man die aufschneidet, dann kriegt man schon Probleme. Man kann die nicht komplett durchschneiden, weil innen drin sind relativ große Kerne. Je nach Sorte unterschiedlich viele. Das sind mal 6 Kerne, mal 8 Kerne, sowas um den Dreh. Und drumrum ist quasi Fruchtmark und außenrum ist eben noch so eine Schale, die dann mit der Reifung langsam weicher wird. Und was man essen sollte, ist eigentlich das Fruchtfleisch. Also die Kerne sind zu groß, die wird, glaube ich, keiner jetzt aus Versehen essen. Die sind schon so wie eine Euromünze oder so, also relativ große Kerne. Und die Schale ist eher so ein bisschen ledrig.
Also jetzt nicht auch so einladender, aber wahrscheinlich sind in den Kernen vermutlich, oder könnte ich mir vorstellen, ist vielleicht mehr drin sogar, wie in dem Fruchtfleisch.
Ja, und das ist auch ganz interessant. Wir haben da durchaus eine Abschichtung gesehen. Da war aber tatsächlich die höchsten Acetogenin-Gehalte sind bei der Papaufrucht im Fruchtfleisch.
Echt?
Ja.
Ach so.
Also es sammelt sich.
Ja, also genau das, was ich auch esse tatsächlich dann eigentlich.
Ja, tatsächlich.
Das ist eher ungewöhnlich.
Worüber jetzt wir noch gar nicht gesprochen haben, die Acetogenin war noch nicht mal das einzige Problemfeld in diesen Indianerbananen.
Na bravo.
Ja, na bravo. Also auch da, das hört sich erstmal so einfach an, Acetogenine, da denkt man, ja okay, sind 2, 3 Stoffe drin. Nein, das ist eine riesengroße Substanzklasse. Wir reden da von mehr als 100 Einzelstoffen. Das ist äußerst komplex in der Analytik.
Geschweige denn, sind die vielleicht auch nicht alle gleich giftig?
Mit Sicherheit, ja. Das macht es natürlich auch für die toxikologische Bewertung extrem schwierig.
Dann ist wahrscheinlich je nach Sorte der Anteil der einzelnen Acetogenine total unterschiedlich.
Variiert auch noch, ja. Also so wie es aussieht, wir haben mehrere Sorten untersucht. Es scheint ein Leitacetogenin zu geben. Das ist das sogenannte Annonacin. Das ist eigentlich durchgängig die Hauptkomponente, aber das heißt nicht, dass die anderen nicht da sind. Also das ist immer noch ein ziemlich komplexer Wald. Und neben den Acetogeninen haben wir aber auch noch Dutzende von Isochinolin-Alkaloiden in der Indianerbanane gesehen.
Die Pflanze meint es nicht gut mit einem.
Ja.
Also ohne jetzt genau zu wissen, was es ist, das kann ich vielleicht auch nochmal kurz ausführen, was diese...
Ja, das ist auch eine sehr große Substanzklasse, wo man gar nicht so genau sagen kann, wie denn die Auswirkungen sind. Dummerweise sind die Isochinolin-Alkaloide aber durchaus als potente Alkaloide bekannt. Also dazu zählen zum Beispiel so Vertreter wie das Morphin, das Codein, also die ganzen Monalkaloide.
Das hat schon mal jemand gehört bestimmt.
Ja, und also auch gerade an den beiden Stoffen sieht man schon, dass man die Wirkung nicht wirklich vorhersagen kann. Das Morphin ist ein superpotentes Schmerzmittel. Das Codein ist ein Hustenstiller. Also, wir haben jetzt Dutzende von verschiedenen Isochinolin-Alkaloiden in der Indianerbanane. Wie die wirken, das kann derzeit vermutlich niemand wirklich voraussagen. Und da ist es auch so, da haben wir jetzt nicht die höchsten Gehalte im Fruchtfleisch, aber in der Schale. Also deswegen ist es vielleicht dann wichtig, auch wenn die jetzt besonders reif ist und alles weich aussieht, nicht unbedingt jetzt alles in den Mixer zu werfen, außer den Kernen, sondern vielleicht dann die Fruchtschale tatsächlich abzutrennen.
Oder ich esse den Apfel. Ich bleib dabei. Also ich komme dann nicht drum rum. Ja, es ist bestimmt toll, so eine Pflanze zu haben, aber ich persönlich bleib dann beim Apfel. Ich bin raus. Ich habe es probiert, so gut, als dass ich das dann quasi akzeptieren kann. Schmeckt es mir nicht.
Aber ihr hattet bei der sensorischen Prüfung keinerlei Beschwerden danach?
Nein.
Ich habe ein Teelöffelchen gegessen.
Das ist ein Teelöffel.
Wie viel hast du gegessen davon, Thomas?
Naja, wir hatten ja verschiedene Sorten, die wir da auch probiert haben. Also,
also man fällt nicht direkt
Nein, mit,
um,
mit Sicherheit nicht.
Aber man kann es doch vermeiden.
Ja, ich denke, es ist auch immer wieder abhängig vom Mensch,
ja,
wie man drauf reagiert. Und da kann der eine einen Teelöffel essen und der andere drei Früchte.
Ja, die Dosis, gell, macht das Gift. Thomas, wenn du jetzt alles zusammenfügst zu einem Gesamtbild, was wäre so dein Fazit, gerade aktuell zur Indianerbanane?
Leider lecker, aber übermäßiger Verzehr, da wäre ich vorsichtig.
Schau, schau.
auch der Thomas wäre vorsichtig.
Insbesondere denke ich, echt, wenn man über Kinder spricht. Ich denke,
genau.
Da
ja, genau.
Gibt's,
also ich denke, die Risikogruppen sollten sich bewusst sein, dass es nichts für sie ist. Also dazu
richtig.
Zählen Kinder, Schwangere, immungeschwächte Menschen.
Ältere Personen.
Genau.
Frage ich mich, sieht die Pflanze wenigstens so hübsch aus, dass ich sie mir, wenn ich sie schon nicht esse, dann irgendwie
als Zierpflanze
hinstelle?
Naja, das liegt immer im Auge des Betrachters.
Ja, das
also,
stimmt. Ja.
Ich persönlich finde die Pflanze jetzt nicht besonders hübsch, aber ich habe auch schon von Leuten gehört, die die in den Garten gestellt haben, einfach nur, weil die Blüten so schön sind.
Mhm.
Okay.
Die Früchte dann gar nicht verzehren und verwerten. Also,
Ja, ich meine, davon gibt es ja, Zierpflanzen sind ja oft auch
mit hübschen Blüten
toxisch, ja.
Also,
gibt es auch ohne Ende Beispiele. Also ein bisschen schlauer sind wir jetzt tatsächlich, die Indianerbanane.
Ich nehme mal an, wir informieren, sobald es Neuerungen zum Thema gibt.
Ja, also wenn das wirklich so im Fokus steht und so interessant ist, dann wäre es gut, wenn wir aufklären über die Frucht, weil offensichtlich ganz ohne ist sie nicht.
Ja, wir danken dir erstmal und hoffen, du bleibst dran.
Na klar.
Und vielleicht doch nicht allzu viele Früchte verzehren. Ich weiß es nicht. Danke, Thomas.
Danke.
Sehr gern.
Wenn ihr mehr über das CVUA Stuttgart erfahren wollt, dann folgt uns doch gerne auf unserem Instagram-Kanal oder schaut auf unserer Webseite vorbei. Wenn ihr Fragen oder Themenwünsche für die nächste Podcast-Folge habt, dann meldet euch doch gerne per Mail an poststelle@cvuas.bwl.de.
Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Apfelvogel-Stories – Geschichten aus dem Untersuchungsamt.